Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage, die uns nach München, Bregenz, London, Berlin und Beijing führt. Wir berichten von Klaus Guths Neuproduktion der Händel-Oper Semele. Der britisch-kenianische Maler Michael Armitage schafft traumwandlerische Landschaften. Der BBC-Skandal um Sexbilder, die ein Top-Moderator gekauft hat, enthüllt die politischen Motive des Massenblatts Sun. Wir warten auf Eindrücke vom Ablauf des Konzerts, das die Band Rammstein heute im ausverkauften Berliner Olympiastadion gegeben hat, denn davor gab es eine Demonstration. Und schließlich blicken wir noch nach China, wo ältere Männer in der Sommerhitze gern bauchfrei herumspazieren oder sitzen. Krieg und Liebe, diese zwei konträren Komplexe versucht die Bayerische Staatsoper in der aktuellen Spielzeit miteinander zu verbinden durch Werke von Prokofjew und Mozart, Purcell und Schönberg. Die gerade in München stattfindenden Opernfestspiele bieten zwei Neuproduktionen. Georg Friedrich Händels Oper Semele ist eine. Sie entstand in Kooperation mit der Metropolitan Opera New York. Über die Hauptfigur Semele, die von ihrem Vater zur Heirat gedrängt wird, sagt Regisseur Klaus Gut.
Es ist der Versuch, eine Welt, die streng reglementiert ist in ihren Ritualen, in ihren Vorstellungen, zu verlassen. Und offensichtlich kann man diese Welt nicht durch sich so ein bisschen wehren zurechtrücken, sondern es geht nur mit einem Paukenschlag. Man kann sich nur rausbomben.
Aus welchem Milieu Semele sich hinaus katapultiert und wohin der Befreiungsschlag die junge Frau Semele führt, das hat die Opernkritikerin Franziska Stürz heute Abend bei der Premiere gesehen und gehört. Frau Stürz, Regisseur Klaus Gut ist für seine psychologischen Ausdeutungen bekannt. Wie setzt er das Unbehagen von Semele an der sie umgebenden Welt denn in Szene?
Ja, das ist schon auch wieder sehr fein gelesen von Klaus Gut. Es ist eine wirklich feine Gesellschaft mit durchaus viel Geld im Hintergrund, die heutig ist, die da gezeigt wird. Vor allen Dingen ist sie in einem weißen Umfeld, also unbefleckt, kann man sagen, in einem schönen Altbauraum, den Michael Levine da auf die Bühne des Münchner Prinzregententheaters stellt, mit Kronleuchtern, die auch dann in einer schönen Choreografie mit Bediensteten angehen und dann werden weiße Stühle aufgestellt und dann wird eben dort eine Heirat mit Weddingplanerin inszeniert. Ja, und mit vielen Fotos vor allen Dingen. Also der Schein ist wichtiger als die Realität. Die Realität ist aber, dass die Braut den Bräutigam jetzt eigentlich nicht wirklich liebt, sondern eine heimliche Liebe hat. Und die hat sie nun ausgerechnet zu einem Gott. Das ist eine völlig andere Welt und diese andere Welt kommt durch das Kontrast, die Kontrastfarbe Schwarz dann auf die Bühne. Erstmal sind es schwarze Federn, denn Jupiter erscheint immer als schwarzer Adler und deswegen wird Semele erstmal durch diese schwarze Feder von daran erinnert, dass es diese andere Welt gibt, die sie eigentlich anzieht und fasziniert und die sie auch regelrecht liebt. Und dann bricht sie aus, weil sie auch merkt, dass ihre eigene Schwester eigentlich den Bräutigam richtig liebt und sie das alles irgendwie falsch findet. Und dann haut sie mit einer Axt, die irgendwo in dieser schönen Hochzeitsgesellschaft, ich weiß nicht in der Torte, aber irgendwo versteckt war, ich habe es nicht gesehen, aber sie haut mit einer Axt die schwarze Wand ein und dahinter entsteht ein schwarzes Loch und durch das kriecht sie dann auch raus. Und dahinter schaut es aber auch nicht gerade rosig aus.
In einem Gespräch über seine Inszenierung hat Klaus Gut auch gesagt, dass diese oberflächliche, die streng reglementierte Welt, in der das Geschehen angesiedelt ist, für ihn reinstes Albtraummaterial sei. Diese Welt, fliegt die denn eigentlich nur für Semele auseinander oder zerbricht auch für andere, die zur Familie oder zur Gesellschaft gehören, etwas?
Ja, also da sind eben die Menschen, die da mit Semele auch verbunden sind, natürlich auch ihre Eltern, ihr Vater, der König Kadmus, dem das auch irgendwie alles leid tut, der aber findet, dass das eben so gehört und sie sich jetzt mal zusammenreißen soll. Genauso auch die Schwester dann am Schluss, ja, die dann ja am Schluss diesen Atamas heiratet, als Semele vergangen ist. Das tut sie jetzt in dieser Inszenierung tatsächlich tatsächlich sie wird langsam irre, kann man sagen. Also der Wahnsinn spielt da schon eine Rolle. Das Psychologische, also Semele reist auch den Atamas eigentlich mit in diese andere Welt. Der liebt sie wirklich oder möchte, dass sie ihn liebt. Man weiß das nicht so ganz. Da gibt es tolle Szenen, die so im Surrealen auch spielen, denn im zweiten Akt wird ja eben diese Götterwelt gezeigt, die eigentlich sehr düster ist, überall nur schwarz und schwarze Federn, schwarze Gesellschaft, auch schwarz gekleidet, die aber auch durchaus ihre eigenen Regeln hat. Und natürlich taucht dann eben die Göttergattin Juno auf, der das alles nicht passt. Die ist eifersüchtig und die entspinnt dann da auch ihre Intrige und so versuchen dann in surrealen Szenen auch der Jupiter oder eben Atamas irgendwie eine Show zu bieten, damit sich Semele auch in der Götterwelt unterhalten fühlt, was sie aber nicht tut. Und da hilft kein Sekt und da hilft auch nicht, dass Jupiter für sie tanzt oder eben Atamas eine Breakdance-Nummer liefert. Also das sind zum Beispiel ganz besondere Szenen in dieser Produktion.
Ja, der Countertenor Jakub Josef Orlinski ist ja eben nicht nur auf der Opernbühne präsent, sondern auch als Breakdancer bekannt. Kopfkreisel, Saltos, das kann er alles.
Er durfte es hier zeigen und das zur Händelmusik, das war wirklich sensationell. Also er hat da hier Salto geschlagen.
Wahrscheinlich auch viel Applaus für den erstmal 32 Jahre alten Sänger, der eben die Rolle des Ehemanns Atamas singt. Und wir hören ihn jetzt mit Semeles Schwester. With my life I would atone, pain to want to be alone. Siehst du schon, wie hoch und wie hoch und hoch. Ganz tolle Stimmen, aber nicht nur die Solisten, auch das Orchester klingt wunderbar, finde ich.
Ja, in der Tat. Das Bayerische Staatsorchester unter der Leitung von Gianluca Capuano hat mich heute Abend wirklich sehr beglückt, denn das ist eben Händel nicht so komplett historisch informiert, sondern eben auch mit klassischen Instrumenten gespielt, aber ganz, ganz toll interpretiert, wunderbar fein und füllt diesen Saal und man kann das wirklich von vorne bis hinten genießen, inklusive aller Da Capos auch, die waren immer noch schön gestaltet, immer wieder neue Ideen, die Sängerinnen und Sänger alle, also allen voran, auch Brenda Ray eben als Semele mit irren Koloraturen einer unglaublichen Vielfalt. Michael Spiers hat den Jupiter gegeben, das war zum Niederknien und Orlinski eben auch. Ja, man kann auch die Ino noch erwähnen, eben Nadezhda Karjasina, eine ganz tolle Altstimme, also wirklich großartig besetzt und alle haben auch in der Choreografie sich körperlich wirklich da ganz, ganz toll mit hineingegeben. Das war durchaus kurzweilig, obwohl es über 3 Stunden reine Musik sind. Ja, in der Geschichte geht die Semele dann, ist in ihren Wünschen immer noch gefangen und wer sein Habitat verlässt, muss vergehen, singt am Schluss der Chor, wenn sich alles wieder so fügt wie am Anfang und doch eine Hochzeit gefeiert werden muss. Da ist die griechische Mythologie, die da zugrunde liegt, einfach sehr, sehr grausam und als Hoffnungsschimmer gibt es ein Kind. Das ist Dionysos, also der Gott des Weines.
Komplexe Sache. Opern von Händel sind lange nicht in München aufgeführt worden, aber jetzt bei den Opernfestspielen. Semele, das haben wir gehört, war ein Glücksgriff. Franziska Stürz hat für Fazit die Premiere, die Festspielpremiere der Händel-Oper im Prinzregententheater München besucht, dirigiert von Gianluca Capuano und inszeniert von Klaus Guth. Vielen Dank.
Gerne.
Um den britisch-kenianischen Maler Michael Armitage reißt sich die Kunstwelt seit ein paar Jahren. In seinen großformatigen Ölgemälden verbindet er historische und politische Ereignisse mit mythologischen Themen. Die Ölfarbe kommt aus Europa. Das für seine Malerei auch verwendete Rindengewebe stammt von Feigenbäumen aus Uganda. Armitage hatte Einzelausstellungen im MoMA New York, in London, Kopenhagen, Basel und München, dazu Einladungen zu Biennalen. In Nairobi, einem seiner zwei Wohnsitze, hat der 39 Jahre alte Maler ein Institut gegründet, das die zeitgenössische Kunst in Ostafrika fördern soll. Das Kunsthaus Bregenz widmet Michael Armitage jetzt eine Ausstellung auf 3 Etagen. Mehr dazu von Julie Metzdorf.
Ein schwarzer Mann. Im Laufschritt rennt er aus der Mitte des Bildes auf den Betrachter zu. Sein Kopf ist mit einem Stück Stoff umwickelt. Oder ist es eine Frau? Die Figur trägt einen Büstenhalter. Um den Hals baumeln 2 Dosen Tränengas und in den Händen, vervierfacht wie bei einer indischen Gottheit, hält er Steinschleudern. Kein Zweifel, ein Unruhestifter. Und er ist nicht allein. Am unteren Bildrand marschiert eine ganze Reihe Protestierender. Sie tragen bunte Perücken, schwenken Fahnen, rufen etwas. Wogegen sich ihr Protest richtet, wer genau hier wo und wann gegen wen demonstriert, ist dem Bild selbst nicht zu entnehmen. Aber das ist nicht wichtig. Was wir sehen, sind Menschen in Aufruhr. Das Bild ist ganz Stimmung. Es pulsiert, ja brodelt geradezu. Zu diesem Eindruck von Lebendigkeit trägt auch die Oberfläche bei. Hier und da durchziehen grobe Nähte den Untergrund, man sieht Falten, an einer Stelle sogar ein Loch. Michael Armitage malt nicht auf klassischer Leinwand, sondern auf einem Gewebe aus Rindenfasern. Dieser Stoff wird in Ostafrika als Leichentuch verwendet, zum Verbrennen der Toten.
The bark cloth to me was interesting because when I found it,
ich fand das Rindengewebe auf einem Touristenmarkt in Nairobi. Der Stoff wird aber in Kenia gar nicht hergestellt. Er kommt aus Uganda. Trotzdem wurde er als eine Art Stammessouvenir verkauft. Dieser totale Verlust von Zweck, Funktion und Bedeutung und die Umwidmung zum Touristenprodukt sagt viel aus über die kulturellen Veränderungen und den Druck, die durch die Entwicklung Kenias entstanden sind.
Cultural changes and pressures that were happening through development in Kenya.
Die Nähte und Löcher des Gewebes erinnern an Haut. Eine Haut, der die soziopolitische und kulturelle Geschichte Ostafrikas eingeschrieben ist und sie so ganz physisch zur Basis von Michael Armitages Gemälden macht. Muslimische Teufelsaustreibungen, halluzinierende Klebstoffschnüffler oder verbotene erotische Tänze aus Tansania. Armitages Themen können europäischen Betrachtern noch so fremd sein. Seine Bilder wirken immer auch seltsam vertraut. Denn erzählt wird das alles mit Mitteln, die ihren Ursprung in Europa haben. Die Ölmalerei wurde in den Niederlanden entwickelt. Viele von Armitages Kompositionen und Motiven spielen direkt auf europäische Vorbilder an. Der Steinewerfer etwa ist Tizians berühmter Assunta, der Aufnahme Mariens in den Himmel aus Venedig nachempfunden. Thomas D. Trummer vom Kunsthaus Bregenz.
Sie sprechen unsere westlichen, nördlichen Sehgewohnheiten an, weil Michael Armitage schon Referenzen einbaut. Goya ist ihm ganz wichtig, aber Gauguin ist wichtig, auch Egon Schiele ist wichtig und viele andere mehr. Wir bemerken das vielleicht nicht wirklich bewusst. Wir spüren es in der Komposition, aber wir spüren auch das in Details. Das macht diese Bilder besonders attraktiv und gleichzeitig ist aber da etwas Beunruhigendes. Er spricht von Haunting, also etwas, was das durchgeistert.
Das Ganzkörperporträt einer schwarzen Frau mit Boxhandschuhen zeigt die kenianische Ausnahmeboxerin Conjestina Achieng. Nackt steht sie auf einem Podest. Im Hintergrund lauern die Fratzen einiger dunkler Gestalten. Die Boxerin leidet unter psychischen Problemen, was die kenianischen Medien hämisch ausschlachteten. Armitage gibt ihr in diesem Bild ihre Würde zurück, indem er sie so zeigt, wie sie ist, stark und verletzlich. Sie steht so verloren da wie Watteau's Pierrot. Die breitmolligen Geister ähneln einigen monströsen Gestalten bei Goya. Die Stimmung wiederum entspricht den nächtlichen Geisterbildern eines Johann Heinrich Füssli. Zuschreibungen wie europäische oder afrikanische Kunst lösen sich bei Michael Armitage auf. Was zählt, ist einzig das Bild. Wie Armitage diese Bilder aufbaut, wie Thema, Malgrund und Technik, Komposition, Motive und Stimmungen ineinandergreifen, gehört zum Besten, was die Kunstwelt derzeit zu bieten hat.
I often try to keep a sense of gesture in the line and the
ich versuche, die gestische Bewegung der Pinselstriche sichtbar zu lassen, damit die Unmittelbarkeit zwischen mir und der Oberfläche und der Oberfläche und dem Betrachter spürbar bleibt. Das ist wie beim Schreiben. Jemand schreibt etwas auf Papier und wenn du es liest, hast du das Gefühl, dass da die Stimme einer anderen Person in dir ist. Genauso ist es in der Malerei. Da ist irgendetwas ganz Tiefes, durch das man auf einem sehr abstrakten Weg mit jemand anderem kommunizieren kann.
Julie Metzdorf hat den britisch-kenianischen Maler Michael Armitage bei den Aufbauarbeiten zu seiner ersten umfassenden Präsentation in Österreich im Kunsthaus Bregenz getroffen. Immer mal wieder ist die britische BBC, diese mächtige Institution, Ziel von Mutmaßungen und Verleumdungen, die von der Boulevardpresse lanciert werden. Jüngstes Beispiel, das Massenblatt Sun behauptete, ein namentlich nicht genannter BBC-Moderator habe gegen Zahlung von 35.000 Pfund binnen 3 Jahren intime Fotos und Videos eines anfangs minderjährigen jungen Mannes erhalten. Über die Identität des Fernsehmoderators wurde spekuliert. Wie in einem Bunker habe man sich im Sender verschanzt und ein bekannter Moderator forderte, der Gemeinde möge sich zu erkennen geben, weil Kollegen schon in den sozialen Netzwerken verdächtigt würden. Tja, und dann kam der Name heraus.
The BBC's headquarters seemed more like a bunker today. Not just one of its top presenters under fire, but the corporation itself. Some of its best-known stars felt the need to go public to say it wasn't them.
It's his decision, but he needs to come forward now. My God, look at the damage to the BBC. Look at the damage to his friends.
Hugh Edwards has been named by his wife as the BBC presenter accused of paying a teenager for explicit pictures.
Die britischen Medien interessieren sich sehr für die Affäre rund um den BBC-Top-Moderator Hugh Edwards. Edwards' Ehefrau hat den Namen ihres Mannes öffentlich gemacht. Das angebliche Opfer hat den Vorwürfen, die die eigenen Eltern in die Welt gesetzt haben, widersprochen. Und Scotland Yard sah keine Indizien für eine Straftat. Ich spreche jetzt mit unserem Kollegen in England, Robert Rottifer. Herr Rottifer, wenn man hört und sieht, welche Dimension dieser Fall angenommen hat, dann bekommt man schon das Gefühl, dass da noch sehr viel mehr mitschwingt.
Ja, das stimmt. Wobei ich eben gleich anmerken muss, Sie haben jetzt vorhin gesagt, die Kollegen von Hugh Edwards, der also wirklich ein hier sehr bekannter Nachrichtensprecher ist. Es ist der Parade-Nachrichtensprecher schlechthin. Also diese anderen Prominenten, die seien in den sozialen Medien verdächtigt worden, solange seine Identität nicht bekannt war. Das stimmt wohl, nur muss man dazu auch erwähnen, dass die traditionellen Medien, also und zwar nicht nur die Sun, hier auch einen großen Teil beigetragen haben zu diesen Verdächtigungen. Also es ging zum Beispiel vom Nachrichtensender GB News, der eine erkennbare Silhouette des Moderators gezeigt hat, bis hin zu theoretisch seriös bis liberalen Medien wie The Independent zum Beispiel, der das Bild eines anderen, nicht zufällig eines offen schwulen anderen Kollegen als Illustration der Online-Version seiner Story veröffentlicht hat, so nach dem Motto, es könnte wohl der sein, aber wir wissen es nicht. Und damit wären wir dann schon mittendrin in einem, würde ich sagen, nicht so schönen Subtext dieses Skandals, der im Verlauf der Woche von einem BBC-Skandal dann zu irgendwie auch einem Skandal, vor allem rund um The Sun geworden ist, nämlich diesem unterschwellig mitschwingenden homophoben Beigeschmack dieser Geschichte. Also die Tatsache, dass es jetzt in Wirklichkeit nicht nur darum geht, ob ein Gesetz gebrochen wurde, sondern es reicht ja schon auch, dass man jetzt weiß, nachdem die Frau des Moderators Hugh Edwards ihn schließlich eben auf Druck von Seiten seiner eigenen Kollegen auch namentlich genannt hat, dass hier ein scheinbar heterosexueller Familienvater offensichtlich auch an jungen Männern interessiert ist. Und das ist ein ganz altmodischer Aspekt eines Outing, der dabei rauskommt, der wohl von Anfang an auch Teil des Kalküls bei der Inszenierung jetzt dieser Geschichte bis hin zur Enthüllung und der Vernichtung der Karriere dieses Nachrichtensprechers war. Also es ist nicht Teil des Kalküls, war dagegen offensichtlich, dass das vermeintliche Opfer, wie Sie eben gesagt haben, sich dann sogar per Anwalt öffentlich gemeldet hat und ein Statement herausgegeben hat, wonach die Version, die seine Eltern, der Sun, erzählt haben, Zitat, rubbish, also Mist sei. Und dass es sich herausgestellt hat, dass dieses vermeintliche Opfer eben der Sun genau das auch schon mitgeteilt hat, bevor die Story in der Sun veröffentlicht wurde.
Die Frau des Moderators Hugh Edwards hat auch bekannt gemacht, dass ihr Mann depressiv sei und sich in psychiatrischer Behandlung befinde. Sie, Robert Rottifer, haben gesagt, dass die ganze Affäre nun auf die Sun zurückfällt. Das ist also eine eindeutig politische Agenda, die da verfolgt worden ist.
Also ich glaube, alle, die ein bisschen auch nur Ahnung von der britischen Medienszene haben, sehen natürlich, dass The Sun eine Publikation des Verlagshauses News UK ist. Das ist seinerseits eine Subfirma des Nachrichtenkonzerns News Corp, der natürlich niemand anderem als dem Medienmogul Rupert Murdoch gehört, so wie auch in den USA Fox News. Und der ist natürlich der deklarierte größte Feind der BBC, die ihrerseits ja natürlich auch reichlich Feindinnen und Feinde in der Regierung hat.
Ja, aber man hat der BBC doch im Gegenteil häufig vorgeworfen, dass sie ein zu enges Verhältnis zur Regierung hat.
Ja, ich gebe zu, das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber die Angriffe der konservativen Regierung auf die BBC, die scheinen gerade in der Newsredaktion der BBC oft auf eine geradezu masochistische Gegenliebe zu stoßen. Und die öffentlich-rechtliche Anstalt, die ist auch mit dem Bekanntwerden dieser Story sofort in so einen mittlerweile auch erprobten, man kennt es schon fast, diesen Selbstgeißelungsmodus übergegangen. Seit dem Fall des pädophilen Top-of-the-Pops-Moderators Jimmy Savile, den man damals vor 12 Jahren totgeschwiegen hat, seit dem Fall damals übt die BBC, wenn sie aus ethischen Gründen angegriffen wird, sich in oft geradezu, muss man sagen, als Beobachter von außen geradezu exzessiver Selbstkritik. Man erklärt dann sofort den Ruf des Unternehmens an sich für gefährdet und lässt überall BBC-kritische Stimmen aus Politik und Presse mahnend zu Wort kommen. Es stellt sich sogar heraus jetzt mittlerweile, dass sogar eine Redaktion der BBC intern, die Newsnight-Redaktion, bereits über Hugh Edwards recherchiert hatte, ehe diese Story der Sun noch herausgekommen ist, weil auch intern Kollegen sich angeblich über Botschaften beschwert hatten, die der Moderator ihnen geschickt hat.
Das wirkt natürlich belastend und legt nahe, dass Hugh Edwards seine Position als hochbezahlter, prominenter Nachrichtenmoderator für sexuelle Annäherung genutzt hat.
Eben, ja. Und das Einzige allerdings, was wir jetzt mit Sicherheit wissen, ist, dass die Polizei sagt, es sei dabei zu keinen strafbaren Handlungen gekommen. Da würde ich jetzt auch noch anmerken, haben wir es mit einer interessanten Entwicklung im öffentlichen Diskurs auch zu tun, weil es gab ja neulich auch einen ähnlichen Fall in Großbritannien mit einem Frühstücksfernsehmoderator Philip Schofield, der vor ein paar Jahren sein großes Coming-out hatte und dann vor ein paar Wochen wieder gehen musste, weil sich herausgestellt hat, dass er eine Affäre mit einem jüngeren Mann in der Redaktion hatte und auch die war nicht strafbar, aber auch da ist wohl nicht zufällig, dass die Empörung der Medien sich eben auf einen schwulen Mann konzentriert hat. Ich glaube, da ist etwas im Gange, das man hier schon eben anmerken muss, nämlich die ganze offensichtliche Doppelmoral hier. Zum Beispiel The Sun, die hat noch bis ins Jahr 2015 hinein ihre berühmten Nacktfotos auf Seite 3 veröffentlicht, fast immer von Teenagerinnen, die dann sogar noch begleitet wurden auf diese kleinen Stories mit einem Countdown bis zum legalen Alter der Sexualmündigkeit dieses Models. Also The Sun jedenfalls, und wenn man so will, die konservative Rechte, hat hier so wie in allen Bereichen auch von der progressiven Seite gelernt, also in diesem Fall von der Sensibilisierung der Öffentlichkeit durch MeToo auch. Und das sind natürlich Dinge, die jetzt auf ziemlich heuchlerische Art gezielt gegen Menschen eingesetzt werden, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Assoziation, in diesem Fall mit der BBC als liberal eingestuften Medium, ins Visier genommen werden.
Die vom Boulevardblatt Sun forcierte Affäre um sexualisierte Fotos, die der Nachrichtenmoderator Hugh Edwards von einem jungen Mann gekauft hat, ist längst nicht abgeschlossen, zumal jetzt aus der BBC selbst Klagen gesammelt werden. Über die Hintergründe des Skandals habe ich mit dem Journalisten Robert Rottifer gesprochen. Ihnen, Herr Rottifer, noch einen guten Abend.
Ebenfalls.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Thomas Jedecke für uns.
Im nordrhein-westfälischen Bad Münstereifel ist in der Innenstadt eine Treppe eingeweiht worden, die an die Hochwasserkatastrophe vor 2 Jahren erinnert. Es solle ein Ort der Begegnung und des Innehaltens werden, erklärte die Stadt. An der Treppenanlage zur Erft sind Pflastersteine eingebaut, die mit Motiven von Flut und Wiederaufbau verziert sind. Die kleine Freitreppe führt direkt zum Wasser des Flusses. Die Zugänge können verschlossen werden, um Hochwasser abzuhalten. Die verwendeten Pflastersteine lagen ursprünglich in der Fußgängerzone von Bad Münstereifel. Durch das Hochwasser waren Geschäfte und die angrenzende Straße zerstört worden. Eine geplante Verbrennung von Exemplaren der Bibel und der Tora in Schweden ist kurzfristig abgesagt worden. Mit der Ankündigung habe er diejenigen verurteilen wollen, die in dem skandinavischen Land Bücher wie den Koran verbrennen, sagte der 32-jährige muslimische Anmelder der Demonstration in Stockholm. Ein heiliges Buch zu verbrennen sei gegen den Koran und er werde es nicht tun. Schweden hatte vor kurzem harte Kritik zahlreicher muslimischer Länder auf sich gezogen, weil ein Iraker vor einer Moschee in Stockholm ein Koranexemplar anzündete. Die Polizei konnte nicht einschreiten, weil sie laut Gerichtsurteilen nicht die Befugnis dazu hat. Der amerikanische Geisteswissenschaftler und Jurist Mark A. Lotito erhält den internationalen Melanchthon-Preis 2024 der Stadt Bretten. Gewürdigt werde damit seine wissenschaftliche Arbeit zur abendländischen Geschichtsschreibung auf Grundlage von Philipp Melanchthons Universalgeschichte, der Karionschen Chronik von 1532, teilte die Europäische Melanchthon-Akademie Bretten mit. Lotitos Buch »Die Reformation des historischen Denkens« lege dar, wie Melanchthons Schrift mit der mittelalterlichen päpstlichen Geschichtsschreibung breche. Sie schildere eine vom reformatorischen Denken geprägte Weltsicht.
Vor wenigen Minuten ging im Berliner Olympiastadion das erste von drei Berliner Rammstein-Konzerten zu Ende. Auch morgen und am Dienstag wird die Band dort auftreten. Zigtausend Unterschriften haben Initiativen in den letzten Tagen gesammelt, um gegen die Rammstein-Auftritte zu protestieren und ein Verbot zu erwirken. Die UnterzeichnerInnen stehen hinter den Frauen, die Till Lindemann anklagen, weibliche Fans sexuell missbraucht zu haben. Ein Bündnis hatte zu einem Protestzug, der bis zum Stadion führte, aufgerufen. Unser Kollege Max Ulrich war heute Mittag auf der Demo und nach Einlass dann auch im Konzert. Die Show ist vorbei, das Stadion leert sich und ich kann mir nur wünschen, dass unsere Netzverbindung hält. Hallo, Max Ulrich.
Ja, das wünsche ich mir auch ganz doll. Hallo.
Wie war die Stimmung, bevor das Konzert losging?
Ja, also die Demonstration ist so 2 Kilometer vor dem Olympiastadion gestartet und war dann relativ schnell auf diesem großen Vorplatz vor dem Berliner Olympiastadion. Das ist normalerweise ein riesiger Parkplatz, aber da hatte die Demonstration dann sozusagen einen festen Stand. Ringsherum waren so Wellenbrecherzäune, also die gehen einem so bis zur Hüfte, dass man da wirklich nur reingekommen ist, wenn man Presse war oder zur Demonstration gehörte. Und da gab es dann einen Lautsprecherwagen, es wurde getanzt, es wurden Reden gehalten und wir können ja zum Beispiel mal in einen der Sprechchöre reinhören.
Jetzt oder später, keine Show für Täter. Jetzt oder später, keine Show für Täter.
Keine Show für Täter.
Also keine Show für Täter wurde da gefordert von den rund 300 Demonstrantinnen. Es gab auch Transparente mit dem mit der Aufschrift nur Ja heißt Ja oder Smash Rammstein und es gab sogar die Forderung Kill Till, also auf Till Lindemann bezogen.
Das ist schon explizit. Wie kam diese Demonstration bei den Fans der Band an?
Also sehr unterschiedlich. Ich habe ja schon gesagt, da gab es Zäune drumherum. Also die Rammstein-Fans und die Demo waren voneinander abgeschirmt. Aber es mussten halt alle an dieser Demo vorbei, die zum Olympiastadion wollten und das Konzert sehen wollten. Und es gab durchaus Fans, die dann da stehen geblieben sind und sich das angeguckt haben. Und manche, die dann auch die Demo-Teilnehmer regelrecht angebrüllt haben. Also das war dann teilweise auch eine unangenehme Mischung aus einer sehr, sehr großen Hitze, 35 Grad heute in Berlin, einer Menge Alkohol. Und ja, dann betrunkenen Männern, die diese zumeist jungen Frauen dann angebrüllt haben. Verständnis hatten die meisten Fans, mit denen ich gesprochen habe, vor allen Dingen für Till Lindemann.
Naja, ob das war oder nicht, ist halt dahingestellt. Man weiß es nicht und deswegen kann man das machen, aber ist ihm genauso unfair gegenüber, weil man weiß halt nicht, ob das war. Ne?
Ich glaube schon, dass sich da Mädels anbieten und die nicht Nein sagen, die Jungs. Aber dass die nicht zum Kaffeetrinken eingeladen sind, das wissen die sicherlich selbst.
Bevor nichts bewiesen wird, gehe ich schon gern noch hierher, weil ist schon ein Erlebnis. Wenn das wahr gewesen wäre, haben wir schon auch die Karten zurückzugeben, muss ich ehrlich sagen. Aber solange eben nichts dagegen steht, wollen wir schon das Konzert erst noch genießen.
Ich finde, dass man weder den Opfern irgendwie die diskreditieren sollte, aber ich denke auch, die Unschuldsvermutung gilt auch. Es gibt ja bis zur Zeit wird ermittelt, die Staatsanwaltschaft prüft. Und wenn ich hier auch lese, Tätern keine Bühne geben oder so, ist das eine Vorverurteilung.
Ja, da muss ich sagen, dieser Mann hatte so die differenzierteste Meinung von allen Rammstein-Fans. Also es gab auch Hass und es gab auch immer wieder das Argument, naja, die Frauen, die dann in diesen Backstage-Bereich gegangen sind, die mussten ja damit rechnen, dass es da zu Sex kommt. Und da hatte Alina, eine der Demonstrantinnen, Folgendes zugesagt.
Nee, also nur weil man Party macht, heißt das nicht, dass es eine Rechtfertigung dafür ist, dass man angefasst wird, dass man irgendwie dazu überredet wird, Alkohol zu trinken, damit man lockerer wird. Und nee, also das ist keine Rechtfertigung, nur weil man auf eine Party geht. Also absolut nicht.
Also verhärtete Fronten zwischen den beiden Lagern, aber es gab keine körperlichen Auseinandersetzungen heute.
Und wie haben die Demonstranten den Nachmittag erlebt?
Ja, also dieses, ich sag mal, eingekesselt sein zwischen 75.000 Rammstein-Fans war für manche doch schon bedrohlich und sie haben sich auch durchaus angefeindet gefühlt.
Es wurde beispielsweise der Hitlergruß gezeigt auf dem Weg zum Stadion. Es wurde zur Vergewaltigung von uns aufgerufen.
Es ist ziemlich schrecklich. Es war super unangenehm, auch zu der Kundgebung hier zu kommen mit den ganzen Menschen mit Rammstein-T-Shirts, die das so super sichtbar zeigen, die so viele Stimmen unsichtbar machen und die das, diese ganze Gewalt komplett ignorieren und unsichtbar machen. Und deswegen ist es ein ganz, ganz schlimmes Gefühl.
Es darf so nicht weitergehen und da müssen wir aufstehen gegen.
Ja, und ich muss sagen, diese Anfeindung durch Rammstein-Fans, das ist auch was, was ich erlebt habe. Also ich wurde heute, glaube ich, ungefähr 6 bis 7 Mal als Lügenpresse beschimpft. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass ich das bei einem Rammstein-Konzert erlebe. Ich war schon bei der Show in München vor 5, 6 Wochen. Auch da wurde eine Gruppe von jungen Feministinnen beschimpft. Ihnen wurde zugerufen, geht arbeiten. Und dann hat auch ein Mann gerufen, Arbeit macht frei. Also wirklich ein krasser Nazi-Spruch. Und Rammstein, ja, die haben ja in der Vergangenheit auch immer mit dem Vorwurf zu kämpfen gehabt, sie wären eine rechte Band. Ich glaube, das sind sie nicht. Also die Bandmitglieder sind definitiv nicht rechts, das kann man sagen. Aber es kommen eben Rechte zu ihren Konzerten. Das habe ich auch heute wieder erlebt.
Sexuelle Gewalt gehört ja zum Image des Rammstein-Sängers. Er zelebriert das auch in Versform und in Büchern, die jetzt keiner mehr drucken will. Der Vertrag wurde schnell gekündigt. Wie sexualisiert, Max Ulrich, war denn die Show heute?
Ja, das ist das große Problem. Eigentlich ist so ein Rammstein-Konzert immer eine sehr, sehr sexualisierte Show, weil die Texte ja auch ganz doppeldeutig sind und immer sexualisierte Inhalte haben. Und ich muss sagen, in der Vergangenheit hatte das bei Rammstein immer so einen doppelten Boden. Also das wurde auch ja durchaus ironisch gebrochen von der Band, die sich nicht selbst so ernst genommen hat, obwohl sie so martialisch auftritt. Und dieser doppelte Boden ist jetzt eben, wo die Vorwürfe in der Welt sind, für mich jedenfalls als Zuschauer weg. Und die Texte sind nach wie vor die gleichen. So ein Rammstein-Konzert, muss man ja wissen, ist ein total durchchoreografiertes Event. Da gibt es keine Improvisation, alleine schon, weil es eine unglaublich aufwendige Pyrotechnik-Show gibt. Also das ist alles minutiös geplant. Das Einzige, was die Band jetzt gemacht hat bei den Konzerten, seit es die Vorwürfe gibt, es gibt nicht mehr auf der Bühne eine riesige Peniskanone, also wirklich eine Kanone in Penisform, auf der Till Lindemann reitet und dann Schaum in die ersten Reihen spritzt. Das gab es in der Vergangenheit, das gibt es jetzt nicht mehr.
Es sollen bei diesem Konzert sogenannte Awareness-Buddies postiert worden sein. Wie viele gab es davon? Was haben die gemacht? Wie sind die aufgefallen?
Also ich habe tatsächlich nur ein Awareness-Team gesehen. Das sind also Leute, das gibt es auf ganz vielen Konzerten, gerade auch so bei linken Festivals und Konzerten. Das sind Menschen mit lila Westen und die sind eben aware. Also die haben ein großes Bewusstsein dafür, ob Menschen gerade eine Situation als unangenehm empfinden. Also Frauen, queere Menschen, ob die sich gerade belästigt, bedrängt fühlen. Und die kann man ansprechen und kann da mit einem relativ niedrigen, also muss nicht genau eine Situation schildern, kann einfach nur sagen, hey, ich bräuchte mal kurz eure Hilfe. Und das ist eben eine der Auflagen auch der Stadt Berlin gewesen, dass es solche Teams jetzt beim Konzert von Rammstein gibt. Und tatsächlich die Berliner Grünen zum Beispiel, die sind jetzt in der Opposition, aber immer noch im Abgeordnetenhaus. Und die fordern gerade, dass bei allen Berliner Konzerten mit mehr als 5.000 Zuschauern solche Awareness-Teams und auch andere Maßnahmen zu mehr Awareness Pflicht sind bei Konzerten.
In Berlin gab es heute das erste von 3 Rammstein-Konzerten, begleitet von Protest. Max Ulrich hat die Stimmung von beidem für uns eingefangen dafür. Dankeschön.
Vielen Dank.
In China ist es zurzeit genauso heiß wie hierzulande. Ventilatoren laufen, Klimaanlagen werden eingeschaltet. Wer draußen auf der Straße unterwegs sein muss, rollt, um sich ein bisschen Abkühlung zu verschaffen, gern mal das T-Shirt hoch bis unter die Achsel. Beijing Bikini wird der bauchfreie Look genannt. Er ist eine bevorzugte Männersache, genauer eine Sache älterer Männer. Benjamin Eisel weiß, dass Männer im Sommer auch außerhalb der Hauptstadt gern bauchfrei tragen.
In den letzten Jahren ist der Beijing-Bikini seltener geworden. Der regierenden kommunistischen Partei ist er ein Dorn im Auge. Immer wieder schreiben die Propagandamedien gegen die nackten Männerbäuche an. Unzivilisiert sei die Angewohnheit. Der Beijing-Bikini passt nicht zum Bild einer aufstrebenden Weltmacht. Das findet auch der 70-jährige Han Lihua. Das ist doch unzivilisiert. Ich bin in Peking aufgewachsen. Schon als ich klein war, waren manche Leute halbnackt. Ich fand das damals schon nicht gut. Egal wie heiß es ist, ich würde nie halbnackt rumlaufen. Der Rentner parkt sein elektrisches Dreirad vor der Markthalle. Hinten auf der kleinen Pritsche sitzt sein Pudel, kahlgeschoren wegen der Hitze. Sollte man den Beijing-Bikini verbieten? Regeln gibt es viele, aber alle Menschen wissen doch, dass man sich nicht unzivilisiert verhalten sollte. Und trotzdem machen es manche. Von klein auf in der Schule lehrt uns die kommunistische Partei, nicht auf den Boden spucken, nicht einfach irgendwo seinen Stuhlgang verrichten oder überall hinpinkeln. Alle wissen das. Und trotzdem denkt irgendjemand immer, ach, das stört schon niemanden. Dagegen kann man doch nichts machen. Daneben auf einer Parkbank im Schatten ruht sich Xiao Fenrong aus. Sie fächert sich mit einem Handfächer zu. Die 51-jährige Pekingerin findet den Beijing-Bikini nicht ansehnlich. Frauen fühlen sich oft unwohl dabei. Man sollte sich normal anziehen, aber diese Männer rollen einfach ihr Hemd hoch. Es schadet natürlich niemandem direkt. Aber es ist nicht schön und nicht zivilisiert. Wenn man das zu Hause macht oder auf seinem eigenen Hof, dagegen kann man nichts sagen. Aber wenn man das Haus verlässt, sollte man das besser nicht tun. Besonders häufig sieht man die entblößten Bäuche in den aufgeheizten chinesischen Städten abends in einfachen Restaurants. Ein paar Plastikhocker auf dem Gehweg, Grillspieße, Bier, Zigaretten und der Beijing-Bikini. Das gehört schon fast zusammen. Auch für den 60-jährigen Herrn Lu, der mit entblößtem Bauch am Rande der Markthalle steht. Er versteht die ganze Diskussion um den Beijing-Bikini nicht so ganz. Für ihn hat die Angewohnheit sogar noch einen Gesundheitseffekt. Wir können gern über zivilisiertes Verhalten reden, aber seit dem Altertum wird das doch so praktiziert, egal wo auf der Welt. Bei Hitze sieht man Männer mit nacktem Oberkörper. Man will doch nicht in schweißnassen Klamotten stecken und anschließend krank werden.
Das ist ein Argument. In China tragen ältere Männer, auch wenn es der Partei nicht passt, im Sommer noch immer gern bauchfrei. Hitze und das Klima waren auch Thema in den Kulturseiten dieser Woche. Mehr dazu von Klaus Pukatzki.
Albert Einstein soll einmal gesagt haben, stand in der Tageszeitung Taz, wenn man es keinem sechsjährigen Kind erklären kann, hat man es selbst nicht verstanden. Und einen klügeren Satz kann es ja wohl kaum geben. Vieles von dem, was wir in der Zeitung lesen oder in den Nachrichten hören, würde den sechsjährigen Test wohl nicht bestehen. Zu viele Fachwörter, zu viel vorausgesetztes Wissen, komplizierte Satzstrukturen, schrieb Nadja Kutscher. Wer nicht ausgrenzen möchte, bemüht sich neben verständlichen Worten oft auch um diskriminierungssensible Sprache. Was aber, wenn diese beiden Ansprüche kollidieren? Auf jeden Fall prallt das Wort kollidieren mit dem hehren Anspruch zusammen, dass uns sechsjährige Kinder verstehen. Oder gehört so ein überflüssiges Fremdwort heute etwa zu deren Sprachschatz? Tennis, das war in meiner Jugend nicht erschwinglich. Wir waren sechs Kinder, erzählte einer unserer berühmtesten Punkmusiker. Vor ein paar Jahren habe ich dann in einem langweiligen Urlaub angefangen, auf einem verödeten Tennisplatz Bälle hin und her zu dreschen. Seither bin ich süchtig, auch wenn ich gar nichts kann. So im Interview mit der Süddeutschen Zeitung Campino, der mit seinen Toten Hosen sowie dem Kabarettisten Gerhard Polt und der bayerischen Musikgruppe Wellbrüder demnächst auf Tournee geht. Ist das eine kulturelle Aneignung, dass ich jetzt hier in Lederhose rumlaufe? Fragte Campino vor wunderschönem Alpenpanorama im oberbayerischen Schliersee, wo sie jetzt alle kräftig üben und heftig Tennis spielen und sich auch der Rheinländer Campino der ortsüblichen Mode angepasst hat. Ich trage meine immer 10 Jahre, erzählte der Urbayer Stoffal Well über seine dauerhaften Beinkleider. Und wenn man sie jeden Tag anhat, hat sie dann die richtige Patina. Und sie leistet ihren Dienst an unserer Umwelt. Zur Herstellung einer Jeans benötigt man übrigens 7500 Liter Wasser, erfuhren wir aus dem Spiegel. So viel, wie sie in 7 Jahren an Trinkwasser benötigen, sagt im Interview der britische Historiker Peter Frankopan, der sich intensiv damit beschäftigt hat, wie das Klima seit Jahrtausenden die Politik beeinflusst und unsere Menschheitsgeschichte damit geprägt hat. Sie ereignete sich am Ende der kleinen Eiszeit, erzählte er etwa zur Französischen Revolution. Auf einen kalten und harten Winter 1787-88 folgte in Frankreich ein spätes und nasses Frühjahr. Die Getreidepreise schnellten in die Höhe. Gewitterstürme mit gigantischen Hagelkörnern verschlimmerten die Lage. Die Armen litten Hunger und protestierten gegen die Eliten, was zur Revolution und Absetzung des Königs führte. Und heute? Die globale Erwärmung betrifft 98% der Erdoberfläche. Jüngst wurden im Death Valley in den USA Temperaturen von 52 Grad Celsius gemessen, im Iran 51,5 Grad Celsius. Und im Sommer 2022 ist der Rhein bei ihnen in Deutschland stellenweise mehr oder weniger verschwunden. Man muss schon verwegen sein, um zu behaupten, dass das völlig normal ist. Manche Erwachsene glauben das ja, kluge Sechsjährige glauben das nicht. Am Samstag soll es in Berlin brüllend heiß werden, hatte uns der Berliner Tagesspiegel vorgewarnt. 35, 36 Grad, kündigte Joachim Huber an. Schon heute ist unklar, ob die Thermometer die Messung überhaupt schaffen werden. Beim Kulturpressebeschauer ging das Thermometer nicht über 25 Grad hinaus. Seine Erdgeschosswohnung hat fantastische Rollläden, die das Schlimmste fernhalten. Viele Ältere sterben, wenn es in der Stadt zu warm wird. An Feinstaub leiden alle, an Lärm und zu wenig Platz für alle Verkehrsteilnehmer auch, lasen wir in Christ und Welt, der Beilage der Wochenzeitung Die Zeit. Das müsste doch einen moralischen Druck erzeugen, verlangt im Interview Philipp Lepenies. Ich kann nicht verstehen, warum die Klimapolitik die positive Erzählung nicht nutzt, indem sie die Transformation nicht als notwendiges Übel, sondern als eine ungeheure Perspektive für ein gesünderes, sozial gerechteres Leben darstellt. Und da ist für den Politikwissenschaftler klar, die drohende Klimakatastrophe braucht eine Politik der Verhaltenssteuerung. Politik darf nicht vor Verhaltensregulierung durch Verbot und Verzicht zurückschrecken. Und sie darf in demokratische Sachdebatten über die notwendige Transformation unserer Konsumkultur auch die Moral ins Spiel bringen. Und zur Moral von uns Erwachsenen sollte gehören, welche Welt wir den heute Sechsjährigen überlassen wollen. Was nervt Sie? Fragt die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Unschöne und unappetitliche Eigenschaften wie Gier und Geiz werden gefördert und Tugenden wie Großzügigkeit und Gastfreundlichkeit werden verdrängt, antwortet die Schauspielerin Bibiana Beglau. Aber ich will gar nicht rumeiern mit Nervereien, sondern mich lieber darüber freuen, dass es eine Generation gibt, die das erkennt und sich kämpferisch und klug, zum Teil auch verzweifelt, der Unachtsamkeit entgegenstellt. Die Mittel, die gewählt werden, sind krass und zum Teil auch sehr drastisch. Aber sie reißen uns aus unseren Angstzonen heraus und zeigen auf, wo und wie diese Angst schon ein kollektiv akzeptiertes Gefühl geworden ist. Das wird die letzte Generation gerne lesen. Ihre Sorgfalt gilt nicht dem Ich, sondern dem Wir, das eine Zukunft haben will. Wie alle Sechsjährigen und nicht nur sie.
Und das war Fazit. Am Mikrofon verabschiedet sich Sigrid Brinkmann.